Wir fahren heute fort in dem Brief von Jakobus, von dem ersten neutestamentlichen Brief, den wir haben. Und Jakobus, der Halbbruder Jesu, er schreibt den christlichen, vorwiegend jüdischen Gemeinden in den umliegenden Ländern, was nötig ist, damit sie ihren Glauben inmitten der Schwierigkeiten, all der Versuchungen ihrer Zeit gut bewältigen können. Und zu diesem Zweck schreibt Jakobus mit viel Leidenschaft und mit viel Herz, aber er schreibt auch sehr klar und ganz ungeschminkt. Allein im ersten Kapitel warnt Jakobus die Leser dreimal, dass sie sich nicht selbst täuschen oder selbst betrügen sollen. Das hört man vielleicht nicht so gerne, aber das war offensichtlich eine Gefahr. Die erste mögliche Täuschung war in Bezug auf Gott, nämlich, dass Gott zur Sünde versuchen könnte und darum Sünde schon nicht so schlimm sei, weil Gott hat das ja alles unter Kontrolle. Irrt euch nicht. Die zweite Täuschung haben wir in der letzten Predigt zu dieser Serie behandelt, nämlich ein Betrug in Bezug auf sich selbst. Die Menschen lesen das Wort Gottes, sie schauen wie in einen Spiegel dort hinein und sie erkennen, wo sie sich eigentlich bessern müssten, was alles noch falsch ist. Aber sie vergessen es einfach. Sie setzen das, was sie gehört haben, nicht in die Tat um. Sie betrügen sich selbst. Und heute behandeln wir einen dritten Selbstbetrug, vor dem Jakobus schon die Christen der ersten Generation warnen musste. Und es ist eine Täuschung in Bezug auf den Gottesdienst. Schlag doch mit mir auf, Jakobusbrief, Kapitel 1, und wir lesen die Verse 26 und 27. Jakobus, Kapitel 1, ab Vers 26. Wenn jemand meint, er diene Gott und zügelt nicht seine Zunge, sondern betrügt sein Herz, dessen Gottesdienst ist vergeblich. Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott und dem Vater ist dieser, Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen, sich selbst von der Welt unbefleckt zu erhalten. Jakobus, er warnt vor der realen Gefahr, dass jemand in den Gemeinden meint, er würde Gott dienen. Er würde Gott in der richtigen Form, nach dem richtigen Ablauf, in guter und geordneter Weise anbeten. Aber es ist nicht mehr als eine Meinung. Er denkt von sich selbst, er meint es für sich selbst. Aber es ist Betrug des eigenen Herzens, der Gottesdienst ist vergeblich. Ist das nicht eine schreckliche Vorstellung? Und sind diese Themen, die Jakobus so scharf und so eindringlich anspricht im ersten Kapitel, nicht von höchster Bedeutung? Habe ich wirklich erkannt, wer Gott ist? Oder irre ich mich? Habe ich verstanden, wie ich vor Gott stehe? Oder betrüge ich mich selbst? Und verehre ich Gott eigentlich so, wie es ihm gefällt? Oder ist mein Gottesdienst vergeblich? Um diese letzte so entscheidende Frage geht es heute in diesem Gottesdienst. Jakobus ruft uns alle ernst zu. Ist dein Gottesdienst vergeblich? Ist dein Gottesdienst vergeblich? Freund, ist dieser Gottesdienst heute Morgen hier? Ist dieser Gottesdienst vielleicht völlig vergeblich? Völlig nichtig? Völlig bedeutungslos? Das sollte uns doch nahe gehen, oder, diese Frage? Das muss uns doch interessieren. Wenn wir hier zusammenkommen, ist das vergeblich, was wir tun? Sind wir vergeblich heute Morgen aufgestanden? Nun, Jakobus, er hilft uns, eine Antwort zu finden, die mehr ist als bloß eine Meinung, als bloß ein Gefühl des Herzens. Aber wir schauen uns zunächst einmal an, wovor Jakobus hier genau warnt, was er denn damit meint. Erstens, ein vergeblicher Gottesdienst. Der Begriff, den Jakobus verwendet für Gott dienen oder Gottesdienst, er weist mehr auf die äußere Form der Verehrung hin, also die frommen Handlungen, die man tut, mit denen jemand seiner Religiosität, seiner Gottesverehrung Ausdruck verleiht. Das, was so die Elemente sind der Gottesverehrung. Für die ersten Christen war das durchaus eine ganz, ganz entscheidende Frage. Stell dir mal vor, die ersten Christen, die sich mit diesen Fragen auseinandersetzen mussten, kann man Gott richtig anbeten ohne einen Tempel, ohne einen Altar, ohne Räucherwerk, ohne einen Priester? Kann man Gott wirklich anbeten von jedem Ort aus? Ist es richtig, Gottesdienst zu feiern und dabei den Namen Jesus anzurufen? Und dürfen Frauen eigentlich dabei sein im Gottesdienst? Dürfen sie mit zuhören? Denk doch mal, wie der Gottesdienst im Alten Testament aussah. Und was für Nöte die Juden hatten, als sie nach Babylon verschleppt wurden und sie sich an die Lieder aus Jerusalem erinnerten. An den Gottesdienst, den sie in der Form nicht mehr feiern konnten, wie sie es gewohnt waren. Aber die Christen, denen Jakobus schreibt, sie haben diese Fragen nicht mehr in dieser Weise. Und das ist gut. Sie kommen zusammen als Gemeinschaft und sie beten Jesus als Gott an, als den Herrn der Herrlichkeit, wie es in Kapitel 2 heißt. Und sie kannten vielleicht die Überlieferung der Worte, die Jesus an die samaritanische Frau am Brunnen richtete, dass der Tag schon da ist, mit ihm da ist, wo es nicht mehr darauf ankommt, ob man auf dem richtigen Berg steht, ob man das richtige Gebäude betreten hat, um Gott anzubeten, sondern dass man Gott von jedem Ort anbeten kann, durch den Geist Gottes. In Wahrheit und im Geist anbeten kann. Ja, die Form hat sich verändert. Vom Alten zum Neuen Testament. Der neue Wein wird nicht in die alten Schläuche gefüllt, um das Bild von Jesus zu gebrauchen. Der Gottesdienst hat sich verändert. Nun geht es nicht mehr um Opferzubereitung, sondern um die Predigt des ein für alle Mal dargebrachten Opfers Jesu Christi, der für die Sünden der Gläubigen starb. Und Gott für dieses Evangelium zu preisen und zu loben. Aber das Thema nach der richtigen Gottesdienstform ist nicht im ersten Jahrhundert abgeschlossen, abgehakt. Bis heute ist das ein großes Thema in den Gemeinden. Was ist die angemessene und Gott wohlgefällige Form des Gottesdienstes? Als Gemeinde ist uns das sogenannte regulative Prinzip wichtig. Das bedeutet, wir wollen keine Elemente in den Gottesdienst bringen, zur Verehrung Gottes gebrauchen, die Gott nicht in seinem Wort für die neutestamentliche Gemeinde bestimmt hat. Und vor allem wollen wir, dass Gottesdienst nicht zu einer Show, nicht zu einer Unterhaltung für Menschen wird, wie ein Theater oder ein Zirkus oder irgendein Spektakel, sondern Gottesdienst soll Begegnung mit dem lebendigen Gott sein. Es soll ausgerichtet sein auf Gott und nicht auf den Menschen. Jedes Element des Gottesdienstes soll entweder das Wort Gottes an uns als Gemeinde sein, wie in der Schriftlesung oder in der Predigt aus der Bibel, oder die Antwort der Gemeinde an Gott, indem wir zu ihm beten oder ihn singen mit unseren Liedern. Nun, Jakobus spricht hier nicht davon, dass Fragen nach der Form unwichtig sind. Nein, sich damit zu beschäftigen, welche Form ein angemessener und Gott wohlgefälliger Ausdruck der christlichen Anbetung und Gottesverehrung ist, das ist wirklich wichtig. Das sollte uns beschäftigen. Aber Jakobus, er weist nun darauf hin, dass selbst dann, wenn wir uns völlig sicher sind, dass wir nichts in den Gottesdienst mit hineingenommen haben, was Gott missfallen könnte, wir führen keine Tänze auf, wir machen keinen Flaggentanz, wir machen hier keine Zirkusparade aus dem Gottesdienst, selbst wenn wir all den Grund haben zu sagen, dies ist ein christlicher Gottesdienst, wie es den biblischen Anordnungen entspricht. Selbst dann warnt Jakobus davor, dass solch ein Gottesdienst für so manchen vergeblich sein kann. Es heißt hier, vergeblich, leer, nichtig, leblos, gehaltlos, inhaltslos. Dieses Wort wird gebraucht in der Bibel, um die nichtigen Götzen zu beschreiben, die weder sehen können, noch hören können, noch reden können, nichts tun können. Es ist vergeblich, zu ihnen zu rufen. Sie sind nichtig, sie können nichts tun. Sie haben keine Wirkung. Wie kann denn ein Gottesdienst vergeblich sein, der dem wahren und lebendigen Gott gilt? Nun, was Jakobus beschreibt, ist dies. Wenn zwar die äußere Form stimmt, aber nicht das Herz, nicht die innere Haltung, dann ist der Gottesdienst für die Person vergeblich, die meint, ach, mit mir ist alles in Ordnung. Ich mache das, was Gott gefällt. Wenn jemand meint, die äußere Form reicht, aber das Herz nicht erneuert ist, kein wahres geistliches Leben vorhanden ist, dann mag zwar an dem Gottesdienst Elementen alles richtig sein, aber für denjenigen, der nur ein Scheinchrist ist, oder demjenigen, der sich um seinen geistlichen Zustand überhaupt nicht kümmert, dem es nur um die äußere Fassade geht, dem ist selbst der beste und am meisten schriftgemäße Gottesdienst vergeblich, wirkungslos. Vergeblich in Bezug auf die Verehrung Gottes. Nun, wozu dient ein Gottesdienst? Es soll Gott loben. Es soll Gott verehren. Es soll zur Anbetung Gottes dienen. Dieser Mensch, der in Selbstzufriedenheit und rein äußerer, traditioneller, ritueller Frömmigkeit am Gottesdienst teilnimmt, der verehrt Gott nicht. Der verehrt Gott nicht. Diese äußeren Dinge, sie sagen nichts aus, wenn unser Herz nicht dabei ist. Es ist wie Gott dem Propheten Jesaja gleich im ersten Kapitel ab Vers 13 bezeugt. Bringt nicht länger nichtige Speisopfer. Das Räucherwerk ist mir ein Gräuel. Neumond und Sabbat, das Einberufen von Versammlungen, Sünde und Versammlung ertrage ich nicht. Eure Neumonde und eure Feste hasst meine Seele. Sie sind mir zur Last geworden. Ich bin es müde, sie zu ertragen. Und wenn ihr eure Hände ausbreitet, verhülle ich meine Augen vor euch. Und wenn ihr noch so viel betet, höre ich nicht. Eure Hände sind voll Blut. Später sagt er, lernt Gutes tun. Wenn auch die Form richtig ist, so dient es nicht Gott, so gefällt es Gott nicht, wenn nicht ein wahrhaftiges Herz im Glauben vor Gott kommt. Im Bewusstsein der eigenen Sünde und echter dankbarer Anbetung gegenüber Gott, der uns gerettet hat, aus unverdienter Gnade in Christus. Ein äußerer Gottesdienst mit einem stolzen, einem selbstgerechten Herzen, das ehrt Gott nicht. Er hat keinen Gefallen daran. Es ist auch kein gutes christliches Zeugnis, sondern Selbstbetrug. Ein nichtiger, ein vergeblicher Gottesdienst. Tue Buße von deinen Sünden. Kehre um zu Gott. Bitte ihn um Vergebung und bitte ihn um ein neues Herz, damit du Gott wahrhaftig in Wahrheit und Geist anbeten kannst. Und dann sorge dich auch um die richtige Form. Aber was bringt der schönste Autolack, wenn der Motor fehlt? Oder die aufwendigste Hausfassade, wenn innen alles von Schimmel zerfressen ist und niemand darin wohnen kann? Ist dein Gottesdienst vergeblich heute Morgen? Betrügst du dich selbst, indem du denkst, oh, allein, dass du hier bist, dass du diese veralteten Lieder mitgesummt hast, diese trockene und viel zu lange Predigt gehört hast, es geschafft hast, während dem Gebet die Augen zuzuhalten, ohne einzuschlafen? Denkst du, damit hast du Gott verehrt? Denkst du, damit hast du etwas gewonnen bei Gott? Dass er dir etwas schuldig ist? Weil du es ertragen hast? Täusche dich nicht, mein lieber Freund. Die Form allein, aber dafür ein stolzes und selbstzufriedenes Herz, ist wertlos im Gottesdienst. Vergeblich. Damit sammelst du keinen Lohn. Und auch in Bezug auf dich selbst ist so ein Gottesdienst vergeblich. Wir Christen, wir kommen zum Gottesdienst, um Gott zu verehren. Oh ja, Christus ist es wert, angebetet zu werden. Wie wir gehört haben, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang. Aber wir kommen auch zum Gottesdienst, weil wir erleben, dass Gott uns dadurch dient. Ist es nicht so? Er dient uns durch sein Wort, indem er uns segnet und uns im Glauben stärkt, da wo wir zum Gottesdienst zusammenkommen. Wir empfangen neuen Mut und neue Hoffnung und Freude an dem, was wir neu erkannt haben oder woran wir erinnert wurden. Und auch die Gemeinschaft derer, die Gott kennen, mit denen wir gemeinsam Gott dienen können, gemeinsam Gott loben können, es bringt uns Segen für das Glaubensleben. Es dient uns, es stärkt uns, es kräftigt uns, es weist uns zurecht, es hilft uns im Glaubensleben. Aber für den Heuchler, den Schauspieler, den Selbstbetrüger, dem es bloß um den Anschein, um die Gewohnheit geht, für den ist der Gottesdienst vergeblich. Er empfängt keinen Segen, solange er nicht von seiner eigenen Sünde überführt wird. Er wird nicht im Glauben gestärkt, er hat keinen Sinn für den Trost des Geistes. Er betrügt sein eigenes Herz. Er denkt, die schönen Gedanken, die warmen Gefühle, die er hat, wenn er an seine eigene Leistung denkt, das sei der Segen Gottes. Aber es ist vergeblich. Es ist nichtig, es ist wertlos. Wie wir gelesen haben in Jesaja, Gott verhüllt seine Augen, er hält seine Ohren zu, wo er angebetet wird, vielleicht mit den richtigen Elementen, aber nicht im Glauben. Nicht um seinetwillen, sondern nur aus Stolz und Selbstzufriedenheit. Auf diese Weise erlangen wir nicht die Fülle des Segens Gottes. Nicht durch unser Opfer des Gottesdienstes empfangen wir Segen, sondern da, wo wir Gott dankbar und von ganzem Herzen preisen können. Und für das Opfer, für den Dienst, den er an uns getan hat, als Gott Mensch wurde. Dass Jesus für unsere Sünden bezahlt hat und dass er auferstanden ist, um uns seine Gerechtigkeit und ewiges Leben aus freier Gnade zu schenken. Glaubst du das? Bist du deswegen heute Morgen hier, um Gott dafür anzubeten? Und um Segen zu empfangen, um in diesem Glauben voranzugehen. Nun zweitens, ein reiner Gottesdienst. Jakobus, er warnt nicht nur vor Selbstbetrug. Er gibt uns auch einige Parameter, mit denen wir uns selbst prüfen können, mit denen wir schauen können, ob unser Gottesdienst vergeblich ist oder ob er rein ist und damit wirksam und nützlich. Das Erste, was wir in unserem Text lesen, ist die Zunge. Wenn jemand meint, er diene Gott und zügelt nicht seine Zunge, sondern betrügt sein Herz, dessen Gottesdienst ist vergeblich. Vielleicht denkst du, was? Die Zunge? Bei der Frage nach wahrem Glauben, nach wirksamem Gottesdienst, soll es darauf ankommen? Auf meine Zunge? Nun, Jakobus schreibt an christliche Gemeinden. Und in diesen christlichen Gemeinden bezeugte jeder, dass Jesus der Herr ist, dass er der Retter ist, den Gott, der Vater, gesandt hat. Und ja, das ist etwas Großartiges, so ein Zeugnis zu haben. Aber in der Gemeinde taten das alle. Es ging nicht darum, bekennt hier jemand Jesus oder nicht. Den Gemeinden, den Jakobus schrieb, das war nicht die Frage. Sie sagten alle, ja, wir kommen hier zusammen, weil wir an Jesus glauben. Aber Jakobus sagt, es können dennoch Menschen sich selbst betrügen. Selbst wenn sie sagen, ich glaube, dass Jesus Gott ist. Ich glaube, dass Jesus am Kreuz gestorben ist für Sünden. Jakobus, es geht ihm darum, ein bisschen konkreter zu schauen. Was zeigt denn wahren Glauben? Was sind denn Hinweise auf wahre Wiedergeburt? Woran kann man sehen, dass nicht nur ein äußeres Bekenntnis vorhanden ist, so wie ein äußerer Gottesdienst, sondern nicht nur ein rechtes Wissen um das Evangelium, sondern dass es wirklich das Herz verändert hat? Dass hier wirklich eine neue Einstellung entstanden ist, ein neues Leben, ein geistliches Leben. Nun, wenn ich Jakobus richtig verstehe, geht es ihm hier nicht nur um die Zunge, Aber die Zunge ist das deutlichste Prüfkriterium für Selbstbeherrschung, für Selbstdisziplin. In Jakobus 3, Vers 2 schreibt er nämlich, wenn jemand nicht im Wort strauchelt, der ist ein vollkommener Mann, fähig, auch den ganzen Leib zu zügeln. Das heißt, an der Weise, wie ein Mann, wie ein Mensch mit seinen Worten umgeht, ist es ein Hinweis darauf, wie er sein ganzes Leben in Kontrolle hat. Es geht ihm also hier nicht nur um die Zunge, aber wie wir unsere Zunge gebrauchen, also wie, was wir sagen, wie wir reden, nicht nur in der Gemeinde, ist einer der deutlichsten Hinweise darauf, wie es um unser Herz steht. Ihr kennt das doch auch vom Hausarzt, oder? Wenn er sagt, strecken Sie doch mal Ihre Zunge raus. Dann denkst du vielleicht, mit der Zunge habe ich gar keine Probleme, ich habe ganz andere Beschwerden, aber warum macht er das? Am Aussehen der Zunge und des Rachens kann der Arzt manchmal schon sehen, was für eine Krankheit du hast. Wenn die Zunge belegt ist oder ganz rot ist und so weiter und so fort. An der Zunge kann er erkennen, so manche Krankheiten. Oder aktuell, ich weiß nicht, wer von euch schon auch das Vergnügen hatte, auf Corona getestet zu werden. Ein Abstrich, wo? Aus dem Mund. Da sammeln sich die Viren scheinbar als erstes in hoher Konzentration. Und so ähnlich ist es auch mit der geistlichen Krankheit, ja mit der Sünde. An der Art, wie wir unseren Mund gebrauchen, wie wir unsere Zunge gebrauchen, worüber wir reden, wie wir reden, warum wir reden, das sagt viel über unsere geistliche Gesundheit aus. Übst du dich in Selbstbeherrschung? Oder gehst du all deinen Impulsen, all deinen Wünschen, all deinen Ideen einfach frei Schnauze, wie man sagt, nach? Hast du Sündenerkenntnis? Und kämpfst du dagegen an, indem du dir selbst Zaumzeug anlegst? Also, Jakobus gebraucht hier das Bild von einem Reiter, der dem Pferd, obwohl das Pferd so viel stärker ist als der Reiter, Zaumzeug anlegt und es damit lenken kann. Und so sollen wir uns selbst, unseren eigenen Mund, Zaumzeug anlegen, indem wir nicht einfach unserem Herzen folgen, sondern dem Wort Gottes und darum die Zügel spannen und lernen, anders zu reden, anders zu leben, in Disziplin und in Ordnung uns zu üben. Acht zu geben auf all das, was wir tun und was wir sagen. Nun, vielleicht schaffst du es, dich von den gröbsten Verfehlungen fernzuhalten. Du besäufst dich nicht mehr. Du stiehlst nicht mehr. Du prügelst dich nicht mehr mit anderen. Du scheinst ein ordentliches Leben zu haben. Gefällst du dir darin? Und wie ist es mit deiner Zunge? Merkst du, wenn du sie zu Falschem gebrauchst? Wenn du lügst oder schlecht über andere redest? Wenn du Leute verleumdest oder Gerüchte verbreitest? Wenn du zu deinem Vorteil schmeichelst oder über andere spottest, sie beschimpfst oder vorschnell schroff und einseitig bewertest? Fällt es dir auf, wenn du absichtlich Wort und Handlungen zum Schlechten missdeutest? Wenn du über deine eigenen Leistungen aber prahlst, von anderen gering redest, kleine Fehler übertreibst, aber eigene Sünden aus Eigennutz entschuldigst oder relativierst? Fällt dir das auf? Betrübt dich das? Die Weise, wie du deine Worte beherrschst, zeigt viel darüber, wie du dein ganzes Leben und deine Handlungen beherrschst. Und ob du das Wort Gottes wirklich ernst nimmst. Ob das Wort Gottes wirklich eine Veränderung in deinem Herzen bewirkt hat. Ob dein Denken verändert wurde. Gebrauchst du deine Zunge, um über deine eigenen Sünden zu klagen, wie wir es gelesen haben in den Psalmlesungen heute Morgen? Gebrauchst du deine Zunge, um zu Jesus zu beten, oder schaffst du es nicht, mit anderen Menschen zu reden, ohne dass du dich selbst, deine Leiden oder deine Verdienste in den Mittelpunkt stellst oder schlecht über andere redest und Gerüchte verbreitest? Zügle deine Zunge. Achte darauf, was von dir ausgeht. Es zeigt die Gesundheit deines Herzens. Es zeigt den Zustand deines Herzens. Wir hatten ein paar Verse vorher schon gesehen, dass Jakobus rät, langsam zum Reden zu sein und langsam zum Zorn. Benutzt du das Bremspedal für deine Zunge? Hast du ein Bremspedal für deine Zunge? gib darauf Acht. Aber wenn du merkst, oh, mein Reden hat sich verändert, welche Worte ich gebrauche und wozu ich sie gebrauche. Oh ja, ich merke, dass mein Herz mit guten und dankbaren und seligen Gedanken gefüllt ist, weil ich ständig davon sprechen will. Und das, wovon mein Mund voll war früher, oh, das kommt mir nicht mehr in den Sinn. Dann darfst du wissen, hier hat sich etwas verändert, was auch deinen Gottesdienst verändert. Lippen, die nicht nur am Sonntagmorgen gut reden, aber sonst voller Unreinheit und voller Selbstsucht sind, sondern die im Lob Gottes bezeugen, wovon auch ihr ganzes Leben bezeugt. Wahre Anbetung, die Gott liebt, die auf Gott ausgerichtet ist, die Gott gilt, das gefällt Gott. Dankbarkeit und Gottesfurcht vereint, in dem Wunsch und in der Kraft der Selbstbeherrschung als eine Frucht des Geistes. Meine Kinder singen gerne eine Vertonung von Galater 5 über die Frucht des Geistes, so ein Kinderlied. Und ich kann nicht begreifen, warum, aber vielleicht hat es ein wenig gepasst vom Rhythmus her oder keine Ahnung. Sie haben tatsächlich die letzte Frucht, die Selbstbeherrschung, einfach rausgelassen. In dem Lied werden acht Dinge als Frucht des Geistes besungen und die letzte, die neunte, Selbstbeherrschung, sie wird einfach rausgelassen. Nun, das Lied klingt trotzdem schön, ohne diese letzte Frucht, aber dein Lied im Gottesdienst klingt vor den Ohren Gottes nicht schön, wenn du in deinem Leben keine Selbstbeherrschung hast und damit von deinen Sünden und Lüsten beherrscht wirst. Egal wie fromm du scheinst am Sonntagmorgen, wenn dein Leben geprägt ist von Ausschweifung und dass du deine Zunge nicht kontrollierst und dein Leben nicht kontrollierst und deine Lüste nicht kontrollierst, nicht gegen deine Sünden ankämpfst, gefällt der Gottesdienst Gott nicht. Dann ist dein Gottesdienst vergeblich. Und lass uns darum flehen, um die Gnade Gottes, dass unser Reden von einem neuen Leben zeugt, welches uns Jesus geschenkt hat. Dass die Weise, wie wir unser Leben beherrschen, wie wir es kontrollieren, nicht im Absoluten. Ich weiß, wir sind keine Schwärmer. Aber doch mit diesem Anliegen. Oh, ich will Gott zur Ehre leben. Und ich achte auf das, was ich sage. Und ich achte auf das, was ich tue, weil ich Gott mit meinem Leben verehren will. Und nicht nur am Sonntagmorgen. Oh, das gefällt Gott. Das gefällt Gott. Dass unser Mund ein erneuertes, wiedergeborenes Herz beweist. Und wir lernen in der Kraft des Geistes, unsere Zunge im Zaum zu halten, dass wir sie gebrauchen zum Guten und zur Ermutigung und zur Stärkung und zur Ermahnung, wo es notwendig ist und recht ist, aber damit auch der Gottesdienst Gott wohlklingt und nicht eine Selbstbeweihräucherung ist. Das zweite Kriterium finden wir hier. Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott und dem Vater ist dieser, Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen. Nun, vielleicht denkst du, so ein Ärger, ich kenne überhaupt keine Witwen und weiß von keinem Waisenkind. Kann ich jetzt keinen reinen Gottesdienst feiern? Nun, keine Sorge, worum es hier geht, ist Barmherzigkeit. So wie es bei der Zunge um Selbstbeherrschung geht, so geht es hier bei den Waisen und Witwen um Barmherzigkeit. Witwen und Waisen sind eine Bezeichnung für Menschen, denen es schlecht geht, die Hilfe brauchen, die sich für gewöhnlich nicht selbst helfen können in dem Maße, wie sie es brauchen oder von den meisten Menschen einfach übersehen werden. Gott legt im Alten Testament besonderen Wert darauf, dass das Volk Israel als Nation sich um die kümmert, die keine natürliche Hilfe haben. Eben gerade Waisen und Witwen und Fremde. Im Psalm 68, Vers 6 heißt es über Gott, ein Vater der Waisen und ein Richter, also ein Fürsprecher der Witwen, ist Gott in seiner heiligen Wohnung. Wie sieht es in unserem Leben aus? Tragen wir etwas von der Barmherzigkeit Gottes in uns? Von dieser Vaterliebe Gottes? Jesus fordert uns doch dazu auf. Seid nun barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Lukas 6, Vers 36. Es geht um liebevolle Fürsorge mit denen, die in Not sind. Nicht nur den eigenen Gewinn vor Augen zu haben. Nicht nur zu gucken, was nützt mir das, was hilft mir das, was habe ich davon. Das hat die Gemeinde auch in Jerusalem unter den Aposteln sehr beherzigt. Sie haben Witwen versorgt. Keine einfache Aufgabe, wie sich herausstellte. Sie merkten, wir brauchen Diakone. Auch Paulus, er schreibt an Timotheus, dass die Gemeinde sich um die Witwen in ihrer Mitte kümmern soll. Aber tatsächlich denen, die in Not sind. Und er stellt hier ein paar Kriterien auf, dass es nicht missbraucht wird. Aber Gott ist ein barmherziger Gott, er ist ein Vater. Und wenn wir Gottesdienst feiern, aber unser Herz kalt und unbarmherzig gegenüber den Geschwistern ist, die Bedrängnis haben, die Not leiden, die Hilfe brauchen, dann befleckt und verunreinigt das unseren Gottesdienst. Rein und unbefleckt, das sind Bilder aus dem alttestamentlichen Raum. Wir haben gelesen in Jeremia 52, wie all diese Gefäße nach Babylon verschleppt wurden. All diese Gefäße, die für den Gottesdienst gebraucht wurden. Und es ging darum, dass diese Gefäße rein und tadellos sind, aus reinem Gold, aus reinem Silber, ganz fleckenlos und sauber gewaschen. Und da, wo zwar ein äußerer Gottesdienst ist, aber keine Liebe, keine Barmherzigkeit, kein Mitgefühl. Da betrübt es das Vaterherz Gottes. Wie Jesus gegenüber den Pharisäern, den Propheten Hosea zitiert: Geht aber hin und lernt, was das ist. Ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer. Ihr Lieben, ich darf bekennen, dass mir hier in dieser Gemeinde einige Geschwister ein echtes Vorbild sind in Barmherzigkeit. Ein echtes Vorbild. Und eine wahre Ermutigung. Sowohl die Bereitschaft als auch die praktische Fähigkeit und manchmal so manche Kreativität zur Hilfe. Gutes zu tun. Auch die Nöte der anderen zu sehen. Beizustehen. In liebevoller Tat. Es ist wunderbar zu sehen. Es ist herzerwärmend. Und gleichzeitig glaube ich, dass wir als Gemeinde insgesamt hier auch noch wachsen können. Und zusammen mit den Diakonen machen wir uns auch Gedanken, wie wir das auch als ganze Gemeinde noch mehr fördern können. An den Nöten teilzuhaben. Einander zu tragen. Einander beizustehen, gerade da, wo jemand Bedrängnis hat, wo jemand in Not ist, wo jemand Hilfe braucht. Acht zu geben, um das Wohl des anderen bemüht zu sein, gerade gegenüber denen, die krank sind, die einsam sind, die arm sind oder bedrückt sind. Und ich hoffe auch, dass wir darin wachsen, dass da, wo jemand Not hat, es wirklich vertrauensvoll Geschwistern sagen kann in dieser Gemeinde. Oder der ganzen Gemeinde mitteilen kann. Weil man weiß, oh, sie werden mit Barmherzigkeit damit umgehen. Es wird nicht Gegenstand von Lästerei oder Spott. Oder ja, siehst du, Gott straft ihn. Deswegen ist er krank geworden. Oh, sowas gibt es in dieser Welt. Sowas gibt es in Gemeinden. Aber so sollte es nicht sein. Sondern, dass man Nöte mitteilen kann. Und weiß, oh, die Gemeinde wird mit dafür beten. Und sie werden überlegen, wie sie helfen können, wie sie beistehen können. Wie wir einander Lasten tragen können. Und natürlich gibt es auch einen Bereich über die Gemeinde hinaus. Waisen und Witwen, nicht nur in der Gemeinde, sondern in der Stadt oder in der Gegend. Nun, das war sicherlich nicht der Schwerpunkt von Jakobus. Denn es gab genug Arme und Notleidende in der Gemeinde, ja, die waren so ziemlich die Ärmsten überhaupt in der Gesellschaft. Teilweise vertrieben, auf der Flucht. Und die Unbarmherzigkeit einiger Geschwister in derselben Gemeinde, die war so himmelschreiend. Dass manche reiche Geschäftsleute dachten, sie gefallen sich selbst oder sind besonders von Gott gesegnet und achteten gering, die arm sind, die Notleiden, in der gleichen Gemeinde. Das ist das, was Jakobus hier hauptsächlich anspricht. Aber da, wo Gott unser Herz weich macht in Liebe für andere, da wollen wir gerne helfen und beistehen einem jeden, der uns braucht. Unseren Nachbarn oder unseren Arbeitskollegen oder wem wir auch begegnen. Und dies ist ein Herz, das dem Herrn gefällt. Das weich geworden ist durch die Güte und Barmherzigkeit, durch die Vaterliebe Gottes. Und darum mitfühlend und mitleidend den Notleidenden nahe kommt. Sie besucht, sich um sie sorgt. Wo das Wesen Gottes uns beeinflusst, unser Herz verändert. Und wenn ein Gottesdienst geprägt ist von echter geistlicher Barmherzigkeit, anstatt Kritikgeist oder Überheblichkeit innerhalb der Gemeinde, statt Vorurteilen und Konkurrenzkämpfen, dann ist es ein reiner und unbefleckter Gottesdienst, sagt Jakobus. Da, wo Barmherzigkeit und Gnade triumphiert, da gefällt es Gott. Und der Gottesdienst ist wirksam. Aber es ist als ob Jakobus in unsere Zeit sehen könnte. So dass er sogleich noch einen dritten, wenn auch etwas allgemeineren Prüfstein hinterher schiebt. Die Heiligung. Die Heiligung. Denn Wohltätigkeit oder Diakonie, wie man es auch nennt, das wird auch leicht gebraucht als stolzes Leistungszeugnis, als Gewissensbetäubung. Ich habe ein gutes Werk getan. Ich habe Geld gespendet. Ich habe Asylbewerbern geholfen. Ich habe meine alten Klamotten einer armen Familie gegeben. Oh, Gott muss so stolz auf mich sein. Oh, Gott muss denken, was ist das für ein toller Mann? Was ist das für eine tolle Frau? Ich wünschte, alle wären so. Nun, es ist wunderbar zu helfen. Es ist ein gutes Zeugnis, wenn Gemeinden auch dadurch bekannt werden. Ein Zeugnis von Barmherzigkeit. Aber wir dürfen es nicht verdrehen in Selbstgerechtigkeit. Und ihr Lieben, darin ist eine Gefahr. Die Sünde will alles verdrehen, will alles Gute ins Schlechte verdrehen. Aber deswegen ist es so gut, dass Jakobus das hier nennt. Er schreibt hier, ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott und dem Vater ist dieser Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen, sich selbst von der Welt unbefleckt zu erhalten. Das kommt dazu. Das kommt dazu. Denn nach dem Maßstab dieser Welt ist eine Religion durchaus angesehen und nützlich, wenn sie solche wohltätigen Arbeiten macht. Solange sie nicht missioniert. Solange sie nicht von Sünde spricht. Solange sie nicht von dem Gericht Gottes spricht. Solange sie einfach nur ein bisschen den Nöten in dieser Welt hilft, aber nicht von einem notwendigen Retter spricht. Von etwas, was all diese Hilfsleistungen, was all diese irdischen Nöte bei weitem übertrifft. Oh, sie sollen gerne Gutes tun. Solange sie schweigen. Solange sie das als Beschwichtigung sehen, dass sie sich gut fühlen können, auch wenn sie schweigen. Und wir Christen, wir können in diesem verfallen. Wir suchen vor der Welt und vor uns selbst gut dazustehen, ein gutes Zeugnis zu haben und machen einige gute Sachen und entschuldigen damit unsere Lauheit, unsere geistliche Trägheit, unsere Menschenfurcht, unser Schweigen. Sich selbst von der Welt unbefleckt zu erhalten. Das meint nicht, dass wir nichts mit weltlichen Institutionen zu tun haben dürfen, dass wir nicht mit ungläubigen Kollegen zusammenarbeiten dürfen, dass wir nicht mit ungläubigen Sport treiben können. Es geht um die Gesinnung. Das, was uns befleckt, ist das, was uns vom Herrn und seinem Wort vorzieht. Was unsere Moral aufweicht. Wir übernehmen die Werte unserer Gesellschaft. Wir lassen uns prägen von den Vorstellungen der Leute, die Gott nicht kennen. Und übernehmen von ihnen, was ein gutes und ein erfolgreiches Leben ausmacht. Was wir uns wünschen, wonach wir uns sehnen, was unser Leben ausmacht. was unserem Leben Sinn gibt. Wir passen uns einer Gesinnung an, die gottlos ist. Das ist mit der Welt gemeint. Nicht der Ort, sondern die ferne Haltung, diese Einstellung gegenüber Gott und die Vorstellungen, die daraus erwachsen. Können wir uns als Christen in dieser Welt beherrschen? Echte Barmherzigkeit aus Liebe üben und dennoch nicht das Denken dieser gottlosen Welt aufnehmen, sondern ein christliches Weltbild bewahren und der Heiligung nachjagen? Uns nicht beschmutzen lassen von den Gedanken und den Worten und den Taten und Gesinnungen dieser Welt? Nun, das ist möglich. Das ist möglich. Und weißt du was? Dieser Gottesdienst heute Morgen kann dir dazu helfen. Ja, er soll dir darin nützlich sein. Und darum schreibt Jakobus diese Worte. Denn es geht darum, dass du Jesus Christus wahrhaftig erkennst und dich von ihm prägen lässt. Dass seine Worte die deinen prägen, dass seine Barmherzigkeit dein Herz erweicht gegenüber dem Nächsten und dass seine fleckenlose Gerechtigkeit, mit der er für deine Sünden bezahlt hat, dass es in dir eine tiefe Sehnsucht zu ihm weckt. Mehr als alle Reize und als alle Verlockungen und als alle Theorien und Lehren in dieser Welt, dass du ihm gefallen möchtest, dass du ihm dienen möchtest, dass dein Leben für ihn da sein soll. Selbstbeherrschung, Barmherzigkeit und eine geheiligte Gesinnung, es sind Kennzeichen nicht deiner Willenskraft, sondern eines neuen Lebens, das Gott jedem schenkt, der an ihn glaubt. Darum geht es. Es sind Kennzeichen von Wiedergeburt. Dass Gott etwas Neues in dir angefangen hat und er dir das geschenkt hat, was vor ihm wohlgefällig ist. Und darum, wegen Christus, ist es dir und mir möglich, vor dem lebendigen Gott, der die ganze Welt geschaffen hat, der heilig ist und fern von aller Sünde. Darum ist es uns möglich, einen reinen und unbefleckten Gottesdienst zu feiern, der nicht vergeblich ist, sondern wirksam zur Ehre Gottes und zum Segen und zur Glaubensstärkung für dich und für mich. Und das ist das eigentlich Erstaunliche, oder? Dass wir einen reinen Gottesdienst feiern können. Sünder, wie wir es sind, so unvollkommen, so fehlerhaft, so schwach in vielerlei Hinsicht, wenn wir mal die äußere Fassade runternehmen. Aber doch durch Jesus bereitet und geheiligt und zugerüstet, um einen heiligen Gottesdienst auszuführen, reiner und fleckenloser als der Gottesdienst Aarons in der Stiftshütte. Kannst du dir das vorstellen? Weil Christus dich erneuert hat, weil er dir ein neues Leben gegeben hat und weil Christus sich selbst vor dem Vater für uns verwendet und wir durch seinen Geist hinzutreten dürfen mit einem reinen Gewissen, mit Freimut. Wir dürfen reinen und unbefleckten Gottesdienst feiern, weil Christus uns gereinigt hat und geheiligt hat und uns ein neues Leben gegeben hat. Und noch abschließend eine Ermutigung, die mir eingefallen ist. Vielleicht vor allem an die Mütter. Vielleicht kommt ihr zum Gottesdienst und sagt, ist mein Gottesdienst vergeblich? Ich bin geplagt davon, dass ich ständig meine Kinder ruhig halten will. Und sie zappeln und brauchen was zu trinken oder brauchen ein Stiftfeld runter. Und es ist so schwierig, mich zu konzentrieren auf das, worum es in den Gottesdienst geht. Es ist so schwierig, mich auf die Predigt zu konzentrieren oder auch nur mal ungestört ein Lied durchzusingen, weil ich ständig abgelenkt bin. Oder vielleicht bist du müde, hast schlecht geschlafen. Oder andere Dinge rauben dir die Konzentration und du liest diesen Text und denkst, ist mein Gottesdienst vergeblich? Sollte ich vielleicht lieber zu Hause bleiben? Ist das etwas, was Gott nicht gefallen kann? Aber lass mich dich ermutigen. Wenn du zum Gottesdienst kommst, um des Herrn willen, weil du Gott lieb hast und weil du ihn ehren willst, und wenn du die Kinder mitnimmst und mit diesem Wunsch, ich möchte, dass sie unter das Wort Gottes kommen. Ich möchte sehen, wie das sie sollen miterleben, wie Mama und Papa, wie es ihnen wichtig ist, Gottesdienst zu feiern, weil sie Gott lieb haben. Und vielleicht hast du nicht viel vom Inhalt nicht mitbekommen. Vielleicht bist du traurig darüber, wie so manchmal die Konzentration nachlässt. Aber wenn du mit diesem Herz kommst und sagst, ich will Gottesdienst feiern, in all meiner Schwachheit, weil ich Gott ehren will, weil ich ihm dankbar bin für das, was er für mich getan hat, weil ich glaube, dass das Segen ist im Gottesdienst. Oh, lass mich dir vergewissern, dein Gottesdienst ist nicht vergeblich. Deine Mühe ist nicht vergeblich. Und ehrlich gesagt, kann ich mir kaum jemanden vorstellen, der mehr Selbstbeherrschung und mehr Barmherzigkeit beweisen muss als deine Mutter. Und so lasst uns in diesem Freimut, in dieser Zuversicht, auch in dieser Dankbarkeit vor Gott treten, dass er unser Herz erneuert hat, damit wir einen Gottesdienst feiern, der vor ihm wohlgefällig ist. Und mit dieser Gesinnung wollen wir Acht geben auf all die Elemente, die sein Wort uns nennt. Denn wir haben ein reines und ein fleckenloses Opfer, Jesus Christus, der uns vertritt vor dem Vater, der uns angenehm macht vor dem Herrn. Wir haben einen Geist, der mit unaussprechlichen Seufzern uns aufhilft, sodass wir Gottesdienst feiern können. Vor Gott, unserem Vater, dass wir ihm nahen dürfen. Wahrhaftig. So lasst uns ihn ehren. Und lasst uns Acht geben auf unser Leben. Dass unser ganzes Leben ein vernünftiger Gottesdienst ist. Zur Ehre unseres Herrn. Amen.